ARD Sounds.
Wer weiß gerade, wo ich bin? Meine KollegInnen, mein Freund oder vielleicht sogar Datenhändler auf der ganzen Welt? Unsere Smartphones teilen mehr Standortdaten, als man denkt. Und für manche Menschen kann das echt gefährlich werden. Rebecca Ciesielski von BR Data zusammen mit KollegInnen vom Bayerischen Rundfunk und von netzpolitik.org recherchiert, wie unsere Handydaten ins Netz der Datenhändler geraten und was wir alle dagegen tun können. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Dienstag, der 7. April. Hi Rebecca, herzlich willkommen bei 11KM.
Hallo. Wir haben Basma Mostafa in der Berliner Innenstadt getroffen und sind mit ihr zu unterschiedlichen Orten gegangen. Zum Brandenburger Tor, wo sie uns einen Fall geschildert hat von einem Mann, der hinter ihr hergelaufen ist.
I stopped and took a look beside, so I find the man. I felt like I saw him before.
Und wo sie stutzig geworden ist, den Mann auch fotografiert hat.
And I start to walk like this in a circle. And then I look to him.
Und dann ist sie ohne Grund im Kreis gelaufen.
I find him walking in a circle like me.
Und hat tatsächlich gesehen, dass der Mann ihr im Kreis hinterhergelaufen ist. Also dass er ihr, das ist ihre Interpretation, damit eben auch signalisieren wollte, dass er ihr hinterherläuft und dass er sie verfolgt. Und wir sind auch mit ihr zu anderen Orten gegangen, zum Beispiel am Potsdamer Platz und in verschiedenen Nebenstraßen in Berlin-Mitte. Und überall hat sie uns Fotos gezeigt von Männern und hat gesagt, der Mann ist mir hier hinterhergelaufen oder der saß auf einmal in demselben Café wie ich und im Nachhinein konnte ich sehen, hat sie erzählt, wer das ist und dass diese Person mutmaßlich mit der ägyptischen Regierung zusammenhängt.
Wer ist Basma?
Basma Mostafa ist Investigativjournalistin, die viele Recherchen durchgeführt hat, die etwas mit der ägyptischen Regierung und den Geheimdiensten und der Polizei zu tun hatten. Und sie hat zum Beispiel einen Fall mit aufgeklärt von einem italienischen Studenten, der für seinen Doktor in Ägypten war und dort umgebracht wurde. Und das war ein Fall, den sie und den auch andere Medien mit ägyptischen Geheimdiensten in Verbindung gebracht haben. Und dadurch ist sie in den Fokus von der ägyptischen Regierung und der Polizei geraten und war auch in einem Gefängnis.
I left my life behind me in Egypt.
Und nachdem sie im Gefängnis war, hat sie zusammen mit ihrer Familie beschlossen, das Land zu verlassen.
I'm still wondering really how they know about my location, about the street, about where I am.
Und was sie immer wieder gesagt hat, also was sie auch sehr beschäftigt hat, ist die Frage, wie diese ganzen Männer immer wussten, wo sie ist.
Welchen Verdacht hat sie, wie diese Männer an ihren Standort kommen?
Eine Möglichkeit sind sogenannte Trojaner, also das sind Programme, die auf die Handys der jeweiligen Personen eben draufgeladen werden und dann kann die, ja, der Geheimdienst oder die Regierung eben nachverfolgen, was die Person macht, mit wem sie kommuniziert, auch wo sie sich bewegt. Und das ist was zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen auch bekannt ist durch verschiedene Recherchen und durch verschiedene technische Analysen, die in der Vergangenheit auch schon im großen Maßstab stattgefunden haben. Und Basma hat sich beraten lassen von Reporter ohne Grenzen. Und die haben sich eben auch ihr Handy angeschaut und sowas jetzt erstmal nicht identifiziert. Aber wir haben eine andere Möglichkeit gefunden, um Basma zu verfolgen. In einem Datensatz haben wir Standortdaten gefunden, die sehr zu Basmas Leben gepasst haben.
Was ist das für ein Datensatz?
Das ist ein Datensatz, ein riesiger Datensatz mit Daten von Millionen Menschen aus Deutschland, den wir analysieren konnten.
Also Handydaten?
Genau, ja. Es gibt viele Datenhändler, die in unterschiedlichen Ländern sitzen, die Standortdaten anbieten. Und mein Kollege, unser Kooperationspartner von Netzpolitik.org, hat mehrere E-Mails an mehrere Datenhändler geschrieben. Und ein Datenhändler mit Sitz in Florida hat ziemlich umstandslos geantwortet und auch direkt einen Probedatensatz zurückgeschickt, weil deren Idee ist, dass sie gerne Monatsabos verkaufen würden. Also die würden gerne Datensätze im Abo verkaufen, immer wieder. Und das heißt, sie schicken dann einen Probedatensatz raus an ihre potenziellen Kunden, der in unserem Fall schon die Daten von Millionen Menschen umfasst hat. Und das war, ja, das war kostenlos und das hat unsere Recherche gestartet. Das war total spannend und auch irgendwie absurd, dass man eine E-Mail bekommt mit Daten von wahrscheinlich 8 Millionen Menschen aus Deutschland. Und dann haben wir zusammen, also die Kollegen sind dann auch auf uns zugekommen, haben wir zusammen diesen Datensatz analysiert und dann haben wir monatelang weiter recherchiert zu dem Thema und haben noch viele weitere Datensätze bekommen und hatten zum Schluss 10 Milliarden Daten von Millionen Menschen aus über 100 Ländern.
Und weil dieser ganze Datenhandel ein Stück weit zwielichtig wirken kann, wir als Journalistinnen, wir haben das sogenannte Medienprivileg. Das heißt, im Rahmen von so einer Recherche können wir mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen solche Daten auswerten und handeln da auch nicht rechtswidrig. Hier in eurem Fall, was steht denn genau drin in diesem Datensatz, den ihr habt?
Also im Grunde kann man sich das vorstellen wie eine riesige Excel-Tabelle. Da stehen ganz viele Koordinaten drin, also Längengrad und Breitengrad. Und auch eine sogenannte Werbe-ID, also eine Identifikationsnummer, die das Handy mitsendet und die eben erst Profilbildung möglich macht. Das heißt, wenn man so einen Längen- und Breitengrad hat, dann muss man gucken, für einzelne IDs, wie viele Längen- und Breitengrade, wie viele Koordinaten haben wir. Und wenn man da viele hat, dann sieht man ganz oft den Alltag der Menschen. Also dann kann man sehen, wo häufen sich diese Daten. Und das ist dann zum Beispiel der Wohnort der Person, die Wohnhäuser. Das sind dann aber manchmal auch die Arbeitsorte. Das sind bestimmte Routen, die die Menschen genommen haben, um zur Arbeit zu fahren. Und auch Orte, wo sie ihre Freizeit verbringen, Arztbesuche. Also all das haben wir gesehen. Und was diesen Datensatz auch noch besonders macht, ist, dass da nicht nur diese Orte drin waren und diese Identifikationsnummern für die Profilbildung, sondern auch Uhrzeiten. Und wenn man dann auch die Uhrzeiten hat und die Wochentage, dann kann man natürlich ein komplettes Bild des Alltags und der Routinen und der Arbeitstage und der Wochenenden und so weiter von den Menschen erstellen.
Wieso werden diese ganzen Daten gesammelt?
Diese Daten werden erfasst für Online-Werbung. Also das ist das personalisierte Online-Werbesystem, was wir alle wahrscheinlich auf die eine oder andere Art kennen, wenn man auf eine Webseite geht und dort Werbung sieht und merkt, okay, das hat was damit zu tun, was ich vorher schon mal im Internet gesucht habe oder wofür ich mich interessieren könnte. Und das System dahinter ist ziemlich komplex. Also man macht zum Beispiel eine App auf und die App bietet eine Werbefläche an, also ein Fenster, wo man eben Werbung sehen kann. Und wenn man die App öffnet, in diesen Sekunden und Millisekunden wird im Hintergrund ganz viel Informationen ausgetauscht. Also die App tauscht dann mit anderen Firmen Informationen darüber aus, welche Werbefläche sie anbietet, aber auch, welche Person sich das gerade anschaut.
Okay, also Apps erheben Daten über ihre NutzerInnen und geben sie weiter. Was genau wird da ausgetauscht?
Bei Apps, die eben Zugriff auf die Standortdaten haben, sind das dann zum Beispiel auch die Standortdaten. Bei anderen Apps kann es anderes sein, also andere Informationen über die Person. Und Firmen, die daran angeschlossen sind, die für ihre Kunden Werbung schalten wollen, bieten auf diese Werbeplätze und aber auch auf diese Person. Also die gucken sich quasi die Daten der Person und des Werbeplatzes an und sagen dann, okay, das ist mir so und so viel wert. Und die Firma, die am meisten darauf bietet, bekommt dann eben diese Fläche für die eigene Werbung zur Verfügung gestellt.
Und in diesen vielen, vielen Listen habt ihr dann auch Daten gefunden, die zu Basma passen. Was für welche?
Wir haben in einem der Datensätze ein Profil gefunden, was sehr viele Daten gezeigt hat, die auf ihrem Wohnhaus lagen. Und zu diesem Profil gehörten auch Besuche, die wir da drin auch gesehen haben, in einem Krankenhaus, in einem anderen Wohnhaus, auf Spielplätzen und in einer Kita und noch einige weitere Daten.
Yeah, I think I was in this address.
Die Daten, diese Orte, diese Adressen haben mir Basma gezeigt und Basma hat bei allen ist das dann so durchgegangen.
This is also the playground we play. I take my kids there. I went to this hospital a lot of times. We apply for this kita and we got accepted in the kita. Yeah, I think all of this address related to me.
Und hat bei allen gesagt, ja, da war ich auch. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, wie sich das anfühlt, weil sie immer emotionaler wurde, je mehr Orte sie gesehen hat.
How does it feel like?
Und dann meinte sie so,
like hacked.
Als wäre mein Leben gehackt. So fühlt sich das an. Und das war ein ziemlich besonderer Moment, weil uns da noch klarer wurde, was das bedeutet, dass das halt nicht irgendwelche Daten sind, die irgendwie von Apps erhoben werden, sondern dass das eigentlich das ganze Leben von Menschen verraten kann und von Menschen, die wie Basma bedroht sind und auf der Flucht sind, extra schon aus ihrem Heimatland geflüchtet sind, fühlt sich das bedrohlich an und emotional und gefährlich und ist vielleicht auch gefährlich.
Aus einem dieser Datensätze konntet ihr Basmas Aufenthaltsorte rekonstruieren und die Vermutung ist, dass das die ägyptische Regierung auch gemacht hat. Was sagt die denn dazu?
Die ägyptische Regierung hat sich nicht bei uns gemeldet und auf unsere Anfrage nicht reagiert. Aber Geheimdienstexperten und Militärexperten halten das zumindest für plausibel, dass solche kleineren Geheimdienste wie die von Ägypten solche Daten benutzen, um Menschen in anderen Ländern zu verfolgen.
Und ihr habt auch den Datenhändler in Florida gefragt. Der weist jegliche Kritik zurück. Alle Daten seien anonym und mit Zustimmung der Nutzer erhoben worden. Man habe sie nie wissentlich an Regierungen oder Geheimdienste weitergegeben. Das ist ja ein ziemlich krasser Verdacht, den Basma da hat, dass ihre Standortdaten möglichen Verfolgern geholfen haben könnten. Du hast schon gesagt, es geht bei den Daten eigentlich um Werbung. Warum will die Werbebranche so genau wissen, wo ich wann bin?
Ja, das ist ganz spannend, wenn man das einmal komplett durchdenkt. Also wir haben das gesehen auf einer Werbemesse in Hamburg. In Hamburg findet jedes Jahr die D3Con statt. Das ist eine große Online-Werbekonferenz und da treffen sich ganz viele verschiedene Branchen und PR-Manager und Werbeverantwortliche und so weiter und reden über Online-Werbung. Und ein großes Thema waren tatsächlich auch Standortdaten.
Alles hat irgendwie mit Bewegungsdaten zu tun.
Und dann gab es ein Panel, wo mehrere Diskutanten eben über Standortdaten geredet haben.
Das war 2025.
Die Bewegungsdaten helfen, um zu verstehen, wer hatte Werbemittelkontakt. Gleichzeitig können wir mit den Bewegungsdaten messen, wer in der Filiale war.
Also welche Person hat die Werbung gesehen und ist dann auch tatsächlich in den Store gekommen.
Und da war ein Unternehmen, was solche Daten nutzt. Die haben erzählt, wie sie nachweisen können, dass die Menschen, die vorher ihre Werbung gesehen haben, dann eben in ihre Filiale gehen. Und ein anderes Unternehmen hat auch darüber gesprochen, wie wichtig diese Daten sind für die Online-Werbung.
Was sind das für Apps?
Also wir hatten auch noch einen Datensatz, in dem wir 40.000 verschiedene Apps gesehen haben. Und das sind vor allen Dingen Wetter-Apps und Gaming-Apps und auch Dating-Apps und aber auch andere Apps. Also es können sehr viele unterschiedliche Apps sein. Und man erkennt die daran selbst, wenn diese Apps eben Zugriff auf den Standort haben möchten. Also wenn man die App neu installiert zum Beispiel, dann fragt die App, okay, ich möchte gerne Zugriff auf den Standort haben, ist das in Ordnung oder nicht? Und wenn man da dann auf Zustimmen klickt, dann ist es technisch möglich, dass die App eben den Standort erfasst und auch mit den eigenen Werbepartnern teilt. Und ein Beispiel, was wir gesehen haben, was besonders auffällig war in dem einen Datensatz, der uns vorlag, war Wetter Online. Für Wetter Online hatten wir sehr viele, sehr detaillierte Bewegungsprofile. Und da kann man natürlich erstmal sich denken, ja klar, natürlich brauchen die Informationen darüber, wo man sich aufhält, weil die wollen einem ja auch sagen, ob es da regnet und wie das Wetter dort wird. Aber die hatten auf der eigenen Seite angegeben, in den eigenen Datenschutzbestimmungen, dass sie diese Daten eben auch zu Werbezwecken erheben und mit zu diesem Zeitpunkt 800 Werbepartnern teilen. Also in ein riesiges Netzwerk geben aus verschiedenen Firmen, die in ganz unterschiedlichen Ländern auf der Welt sitzen.
Welche sind denn da noch so dabei?
Die uns besonders aufgefallen sind. Neben Wetter Online waren zum Beispiel noch Kleinanzeigen und Flightradar24 und in Frankreich, das haben wir uns auch genauer angeschaut, Le Bon Coin, das ist eine App, die ist so ähnlich wie Kleinanzeigen.
Zu Wetter Online kommen wir gleich. Was sagen diese drei anderen Apps dazu, dass recht präzise Standortdaten auf Listen von Datenhändlern landen?
Diese Apps haben auf unsere Anfrage nicht reagiert. Also das heißt, deren Position zu dem Thema kennen wir nicht.
Okay, also und jetzt bei dieser Wetter, also weil da werde ich jetzt wirklich auch hellhörig, weil den Regenradar, den nutze ich im Sommer auch sehr gerne, um zu gucken, wo ich baden gehen kann, wo es nicht regnet. An welcher Stelle informieren die denn Nutzerinnen und Nutzer darüber, dass sie diese Daten teilen?
Also in den Datenschutzbestimmungen stand das dann schon. Ich sage jetzt Stand, weil wir Wetter Online dann damit konfrontiert haben und auch die Datenschutzbehörde in NRW, die für Wetter Online zuständig ist, dann aktiv geworden ist. Und dann hat Wetter Online angegeben, diese Daten nicht mehr für Werbezwecke zu erheben. Die zuständige Landesdatenschutzbeauftragte Bettina Geig, die sich den Fall dann eben angeschaut hat, hat gesagt:
Grundsätzlich sehe ich ein großes Problem darin, dass Daten so leicht gehandelt werden können, dass ich Standortdaten als Ware benutze und nicht nur, um eine Dienstleistung anzubieten.
Wenn man sagt, die werden nur zu Werbezwecken geteilt und die landen zum Schluss bei Datenhändlern und eben auch bei uns, was ja ein ganz anderer Zweck ist, dass wir die jetzt journalistisch verarbeitet haben als für Werbung.
Und möglicherweise auch bei ganz anderen Leuten, die diese Daten nicht haben sollten.
Genau, ich sag immer oder wir sagen immer, wenn wir diese Daten bekommen können, dann kann die wahrscheinlich jeder bekommen, weil genau, das war jetzt für uns wirklich keine große Herausforderung. Und da hat sie eben gesagt, das geht nicht, weil das eben einem grundlegenden Pfeiler des Datenschutzrechts in Europa, der sogenannten Zweckbindung, widerspricht. Also, dass man eben sagen muss oder dass Apps sagen müssen, wir machen das nur zu Werbezwecken oder wir machen das nur für den und den Zweck. Und wenn das dann in anderen Kontexten auftaucht und die Daten anderweitig verwendet werden, dann geht das nicht. Und die Leiterin dieser Behörde, Bettina Geig, hat sich das angeschaut mit ihrem Team. Und die sind dann auch vor Ort bei Wetter Online aktiv geworden, also sind da hingegangen und haben sich tatsächlich alle technischen Systeme und die Dokumentation zeigen lassen.
Und in den Systemen haben wir dann tatsächlich eine Schnittstelle gefunden, über die Standortdaten ausgetauscht werden.
Und haben dann so den Weg der Daten auch nachvollziehen können und sind jetzt immer noch, das haben wir vor kurzem erst nochmal erfragt, immer noch mitten in dem Verfahren gegen Wetter Online. Also weil wenn man dann eben rechtswidrig Daten erhebt, so ist die Einschätzung der Landesdatenschutzbeauftragten im Fall von Wetter Online, dann könnte das auch zu Bußgeldern, zum Teil in Millionenhöhe führen. Und dafür müssen dann aber auch im Einzelfall immer wieder solche Verfahren geführt werden. Das heißt, das Gesetz an sich schützt diese Daten schon, aber die Durchsetzung ist sehr aufwendig.
Das Ermittlungsverfahren gegen Wetter Online läuft noch. Wetter Online selbst sagt, dass jeglicher Abfluss von Daten inzwischen gestoppt wurde. Die technischen Hintergründe seien noch aufzuklären. Rebecca, du hast vorhin gesagt, ihr habt allein in euren kleinen Datensätzen um die 40.000 Apps gesehen. Können die Behörden da überhaupt den Überblick behalten?
Also das ist ja wirklich so, dass eigentlich alle diese App-Betreiber einzeln dafür belangt werden müssten, solche Daten zu erheben und dass die Daten eben dann abfließen an Datenhändler.
Was sagten die Europäische Union dazu? Auf der Ebene werden Datenschutzthemen ja verhandelt.
Einer dieser ganzen Datensätze, die uns mittlerweile vorliegen, der hat auch Daten enthalten aus Brüssel. Und dann haben wir uns natürlich angeschaut, was finden wir über verschiedene Institutionen, zum Beispiel auch von der Europäischen Union. Und das Interessante war, dass wir auf dem Gebäude der EU-Kommission auch Profile gefunden haben. Und eins dieser Profile hat wieder sehr viel verraten, also den Wohnort der Person und das Fitnessstudio und ganz viele andere Sachen, wo die Person einkaufen geht. Und dann ist ein Kollege von uns in Brüssel dorthin gefahren und hat geguckt, welcher Name am Klingelschild steht. Und dieser Name war dann bekannt. Das war eine bekannte Person, die im Internet auch auftritt als Mitarbeiterin von Ursula von der Leyen. Und das war dann klar, dass die Person dort wohnt. Und das haben wir auch der Kommission so kommuniziert und das wurde uns dann auch bestätigt. Und dann ja, haben wir das der Kommission vorgelegt und die hat sich auch sehr besorgt gezeigt und hat aber auch gesagt, naja, es gibt diese Gesetze, die Datenschutzgrundverordnung, für die Durchsetzung sind die nationalen Behörden zuständig, aber wir sehen das Problem und wir sind eben besorgt und wir haben neue Regeln für unser Personal jetzt implementiert. Und kurz darauf, kurz nachdem wir ihnen diese Erkenntnisse und dieses Profil vorgelegt hatten, hat die Kommission einen Vorschlag eingereicht, der, so sagen Experten, Expertinnen, dazu führen könnte, dass der Schutz solcher Daten, explizit auch der Schutz solcher Standortdaten, aufgeweicht werden könnte. Das war für uns sehr interessant. Dabei handelt es sich um den sogenannten digitalen Omnibus. Das ist ein Vorschlag der Kommission, der noch nicht durch den Trilog, also der ist noch nicht in Gesetzesform gegossen. Aber zumindest dieser Vorschlag, der eben dazu führen könnte, dass Standortdaten nicht mehr ohne weiteres als personenbezogene, also als schützenswerte Daten gewertet werden, dass der vorgelegt wurde, das fanden wir ja sehr erstaunlich.
Obwohl man da gerade selbst feststellen konnte, dass ein sehr präzises Tracking möglich ist.
Ja, und obwohl uns die Kommission gesagt hat, sie seien besorgt und alarmiert und man sei sich eben auch dieser Gefahren bewusst. Also grundsätzlich strebt dieser Omnibus, dieser Vorschlag an, dass man Bürokratie abbaut, auch im Kontext von besserer Entwicklung von KI und so weiter. Und das ist natürlich auch erstmal nachvollziehbar. Also dieser Vorschlag ist auch allgemeiner formuliert, nur die Einschätzung von Experten und Expertinnen geht halt in die Richtung, dass solche Daten, die eben keinen Namen beinhalten oder keine E-Mail-Adresse, also keinen ganz genauen Identifikator, der Menschen sofort identifizierbar macht, dass die Daten dann möglicherweise nicht mehr als personenbezogene Daten gewertet werden. Und das wäre aus unserer Sicht dann ja noch fataler.
Heute sind diese Änderungen noch nicht in Kraft. Die DSGVO, die gilt wie bisher.
Das Gesetz wird gerade nur punktuell durchgesetzt. Also das heißt, dieser Markt floriert. Aber es gibt immerhin ein Gesetz und diese Daten gelten immerhin als schützenswert. Und wenn man die dann eben da ausnehmen würde, dann gäbe es noch nicht mal mehr den Anspruch, sie zu schützen.
Ich stelle mir das ja schon ganz schön gruselig vor, muss ich sagen, wer dann alles so an unsere Daten kommen kann. Also habt ihr da auch noch andere Beispiele gefunden, außer das von Basma?
Ein anderes Beispiel, was wir gesehen haben, war im Kriegsgebiet in der Ukraine, also an der ukrainischen Front. Dort haben wir Daten gefunden in unserem Datensatz, die auf bestimmte Häuser in Frontnähe gezeigt haben und die über den Internetanbieter Starlink verschickt wurden.
Und Starlink sind Verbindungen über Satelliten, ne?
Genau, Starlink ist das Satelliten-Internet, die Firma von Elon Musk. Und man weiß, wir wissen, dass die ukrainische Armee Starlink verwendet für die eigene Internetanbindung. Und dann haben wir mit Soldaten gesprochen und die haben uns auch bestätigt, dass sie dort stationiert waren und dass in diesen unscheinbaren Häusern, dass dort tatsächlich die ukrainische Armee aktiv war. Und diese Daten haben das dann auch uns gegenüber verraten. Und das ukrainische Militär, das ukrainische Verteidigungsministerium, was wir auch angefragt haben, die haben uns das bestätigt, dass sie das auf dem Schirm haben, dass es eine riesige Bedrohung sei, dass sie wissen, dass der Feind, also Russland, diese Daten einsetzt und dass sie darüber aufklären und verschiedene Level von Sicherheitsmaßnahmen implementiert haben, um sich davor zu schützen.
Wir haben jetzt gehört, eine regimekritische Journalistin, eine Mitarbeiterin von Ursula von der Leyen, Soldaten im Krieg. Das sind ja jetzt erstmal sicherheitsrelevante oder sogar gefährdete Personen. Aber kann das auch die durchschnittliche Privatperson treffen?
Solche Bedenken haben wir auch gehört, als wir uns mit Menschen unterhalten haben, die wir in dem Datensatz gefunden haben, dass auch Privatpersonen und zum Beispiel eine junge Frau, mit der wir uns unterhalten haben, sich vorstellen kann, dass solche Daten eben in die falschen Hände gelangen können. Also zum Beispiel zu Stalkern oder zu irgendwelchen, ja, sie hat es selbst gesagt, zu irgendwelchen Männern, die ihr vielleicht was antun wollen. Das ist natürlich alles denkbar. Also auch die Datenschutzbeauftragte von NRW hat gesagt, es ist natürlich denkbar, dass auch zum Beispiel Versicherungen oder Arbeitgeber diese Daten analysieren. Und natürlich mit einem gewissen technischen Verständnis können auch Stalker oder Kriminelle diese Daten analysieren. Also all das ist denkbar.
Wie kann ich mich, wie können wir uns alle davor schützen, dass unsere Standortdaten in die Welt gelangen?
Das geht so, dass man in den eigenen Einstellungen mal nachschaut, ob man mit Apps die Standortdaten teilt. Und das kann man da auch ausschalten. Und das sollte man auch ausschalten, weil das können wir auch, das haben wir uns technisch auch angeschaut, das können wir auch sehen, dass die Daten dann tatsächlich ja nicht mehr von den Apps erfasst und somit dann auch nicht mehr in das Werbenetzwerk eingespeist werden können und dann eben auch nicht mehr bei Datenhändlern landen. Also für den Datenhandel ist das eine sehr effektive Schutzmaßnahme. Und was man auch noch machen kann, was wir auch in unseren Daten gesehen haben, dass das definitiv was bringt, ist, dass man die eigene Tracking-ID, die eigene Werbe-ID deaktiviert. Das kann man auch in den Einstellungen. Das geht bei iOS und bei Android ein bisschen unterschiedlich, aber da gibt es auch ganz gute Anleitungen im Internet. Und dann kann man in den Einstellungen eben verhindern und ausstellen, dass diese Werbe-ID geteilt wird. Und dann kann es sein, dass die Standortdaten noch geteilt werden, aber dann kann man im Hintergrund kein Profil mehr bilden. Also wir haben in unseren Daten wirklich gesehen, dass dann nur noch Nullen in diesem Feld sind. Das heißt, wenn da keine wirkliche Werbe-ID mehr sichtbar ist, dann kann man vielleicht noch sehen, dass es irgendwie viele Daten auf einem Haus gibt, aber nicht mehr zu welchen anderen Orten, zu welchen anderen Verhaltensweisen diese Daten gehören.
Nun ist es ja so, also wer Daten hat von Menschen, hat eine bestimmte Macht. Und das, was ich jetzt aus unserem Gespräch so ein bisschen mitnehme, ist, eigentlich muss sich jede Person am besten selbst schützen. Gleichzeitig sind ja viele von uns auch so ein bisschen, oder kennt das ja auch von sich selbst, ne? Man macht es einmal und dann denkt man ja jetzt nicht unbedingt alle paar Wochen dran zu kontrollieren, ob das noch immer aktiviert ist, so wie es sein sollte. Oder es ist schon so eine richtige Aufgabe, da immer am Ball zu bleiben, was sich gerade auch verändert hat. Ist das nicht auch ein Teil des Problems, ein Teil des Missstands?
Ja, also Kritikerinnen und Kritiker sagen auch, dass dieses ganze Konzept der Online-Werbung, wo eben diese Daten mit hunderten Unternehmen geteilt werden, in keinem Verhältnis dazu steht, dass diese Daten so gefährlich sind. Und ja, also es gibt die Idee, die von verschiedener Stelle gefordert wird, dass man diese Art personalisierter Werbung auch unterbindet und nicht mehr nutzt, sondern zum Beispiel Kontextwerbung. Das heißt, man geht auf eine Webseite, da geht es irgendwie um Autos und deshalb wird da Autowerbung angezeigt und dann braucht man eigentlich gar keine Informationen mehr über die Person, ob die sich wirklich für Autos interessiert, sondern man geht schon davon aus, wenn die auf so einer Website ist, wird sie sich wahrscheinlich für Autos interessieren. Das heißt, ja, also wir haben von verschiedener Stelle gehört, das steht in keinem Verhältnis, dass man solche gefährlichen Daten, die potenziell für Menschen auch lebensgefährlich sein können, erhebt, um personalisierte Werbung zu schalten.
Vielen, vielen Dank, Rebecca.
Danke auch.
Rebecca und ihr Team vom Bayerischen Rundfunk und netzpolitik.org haben schon mehrfach zu dem Thema berichtet. Den neuesten Film Gefährliche Apps im Netz der Datenhändler von Rebecca Ciesielski, Katharina Brunner, Florian Heinhold und Maximilian Zierer, den findet ihr in der ARD-Mediathek. Darin erzählt auch eine Aussteigerin der Werbebranche, wie wichtig die ganzen Daten sind und welche Abgründe sich auftun. Den Link, den gibt's in den Shownotes. Und morgen schauen wir bei 11KM von oben auf die Erde. Wir erklären mit Hilfe von Satellitenbildern, wie eine Stadt russifiziert wird. Wie das genau abläuft und warum man das aus der Ferne erkennen kann, morgen ab 6 Uhr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Autorin der Folge ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Konrad Winkler, Dennis Filimonov, Hanna Brünjes und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen wieder hören. Ihr habt es geahnt, hier kommt noch ein Podcast-Tipp. Fast jeder kennt Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Aber hatte Deutschland womöglich einen ähnlichen großen Internetvisionär? Manche sagen, ja. Sein Name? Thomas Wagner. Sein Start-up? Unista. Was als Studierendennetzwerk beginnt, wird in den 2000er zu einem richtigen Internetimperium. Unista betreibt zeitweise rund 40 Plattformen, darunter abindenurlaub.de und setzt hunderte Millionen Euro um. Für viele gilt Wagner als Beweis. Große Internetgeschichten werden nicht nur im Silicon Valley geschrieben. Doch während Zuckerberg sein Imperium weiter ausbaut, beginnt bei Unista etwas zu kippen. Abzockevorwürfe, Ärger mit Google, Ermittlungen wegen Betrug, Steuerhinterziehung und unerlaubten Versicherungsgeschäften. Und dann der größte Schock. Bei einem Flugzeugabsturz kommt Wagner ums Leben. 4 Tage danach ist Unista insolvent. Wie konnte Unista so groß werden und so tief fallen? Antworten gibt's ab sofort im Podcast Ab in den Urlaub. Der Crash des Internetimperiums Unista in ARD Sounds. Link in den Shownotes.